wie stellen wir sicher, dass wir relevant bleiben? Weil das ist ja am Ende als Mensch die Frage, die wir uns stellen. Bin ich morgen noch relevant für meine Firma oder ersetzen sie mich mit KI? Und da kann ich nur sagen, da ist die Antwort nicht, sich nicht damit zu beschäftigen. Davon wird es auf keinen Fall besser. Also nichts tun ist, glaube ich, am ehesten das Rezept, irrelevant zu werden. Ja, sondern es geht darum zu verstehen, wie kann ich diese Technologien effektiv nutzen, um meinen Job besser zu machen. Ja, als Individuum und als Unternehmen in den gesamten Prozessen.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasend schnell. Und schon jetzt ist klar, sie wird Unternehmen und die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, stark verändern. Im Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern begegne ich aber immer noch vielen, die wirklich zurückhaltend sind, die sich nicht trauen, sich mit KI auseinanderzusetzen oder die denken, das ist für mich einfach nicht relevant. Meine Gesprächspartnerin für diese Folge hat dazu eine ziemlich klare Meinung. Sie sagt nämlich, wer jetzt nicht KI ins eigene Geschäftsmodell einbaut, der ist in den nächsten Jahren weg vom Fenster. Ich habe gesprochen mit Nicole Büttner. Sie ist Mitgründerin und Chefin von Merantix Momentum, einem Unternehmen, das Startups, Mittelständler und Konzerne in Sachen KI begleitet. Auch wirbt sie in der Öffentlichkeit stark dafür, KI voranzutreiben. Viel Spaß beim Interview. Nicole, seit Jahren ist Künstliche Intelligenz eins der Top-Themen und dennoch erlebe ich immer wieder Mittelständler, die sagen, ja stimmt, müsste man mal sich mit beschäftigen. Wie kann das sein?
Ich frage mich das auch ab und zu, Nikolaus. Also es gibt dazu tatsächlich auch Studien. Das IFO-Institut in München hat dazu eine Studie gemacht und was wir sehen, ist, dass in Deutschland Firmen strukturell weniger in Forschung und Entwicklung und Innovation investieren als zum Beispiel in den USA. Ungefähr nur die Hälfte. Also in den USA gehen ungefähr 2,3% vom BIP in Forschung, Entwicklung und Innovation. Also die Unternehmen investieren da 2,3% vom BIP. In Deutschland, Europa ist der Durchschnitt nur 1,2%. Also das ist schon nochmal weniger. Das sollte uns zu denken geben. Eine weitere Schlussfolgerung aus der Studie ist, dass wir auch sehr viel in Middle Technology, nennen die das, im Vergleich zu High Tech investieren, also entlang bestehender Technologien und weniger sozusagen in diese High-Tech-Industrien gehen, wie zum Beispiel KI. Und daher kommt wohl ein Teil des Gaps. Ich glaube auch, dass wir da zum Teil mit Unternehmen zu silosiert unterwegs sind, aber unsere Investitionsbereitschaft ist noch nicht ganz so groß, wie sie vielleicht sein könnte.
Also eigentlich eine große Unsicherheit wahrscheinlich, ne? Also irgendwas, was Neues, was Fremdes, was Komplexes auch. Und dann hat man eher Berührungsängste vielleicht.
Genau, jetzt kann man sich fragen, warum ist diese Investitionsbereitschaft geringer? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Themen. Ich glaube, eins ist schon auch ein kulturelles. Wir haben jetzt über die letzten Jahrhunderte die iterative Weiterentwicklung von Produkten perfektioniert. Also Engineering in verschiedensten Disziplinen, da geht es ja darum. Gerade in Deutschland. Und da ist dieses etwas Disruptivere, jetzt auf was ganz Neues zu setzen und auch zu überlegen, wie übersetzt sich das jetzt? Geht ein bisschen so gegen die Kultur. Ich glaube, auch ein anderes Thema ist, dass viele der mittelständischen Unternehmen es gewohnt sind, dass sie alles selber lösen können. Technologie dreht aber so schnell. Also selbst mein Unternehmen, wir machen ja 100% nur KI. Wir sind extrem gut vernetzt im Ökosystem, weil wir uns auch da spezialisieren auf Dinge, die wirklich wir gut können und dann auf Partner zurückgreifen bei Dingen, die wir nicht gut können. Also dieses Not-Invented-Here-Syndrom, ja, wenn es nicht hier erfunden ist, dann benutze ich es nicht. Ich glaube, das müssen wir über Bord werfen, weil die Iterationszyklen sind einfach sehr schnell und das kann man als Einzelunternehmen meiner Meinung nach im Bereich KI gar nicht abdecken.
Also Iteration, also Schritt für Schritt vorangehen. Wenn es einem nicht gut geht, Autobranche gerade, Maschinenbau, auch andere, dann müsste doch eigentlich trotzdem der Drang groß sein, jetzt erst recht in KI zu gehen. Ne, weil eigentlich kann sich ja keiner leisten, jetzt sich zurückzulehnen, also wenn die Umsätze einbrechen.
Ja, total. Also auf der einen Seite kann ich total verstehen, dass natürlich für die Geschäftsleitung von solchen Unternehmen, wenn man jetzt nicht ganz heimisch ist auf dem Thema, ne, um so eine Investition zu machen, gerade auch vielleicht, wenn der Zyklus nicht gerade so ist, dass die Gewinne da überall rumschwimmen, braucht man natürlich auch ein hohes Maß an Überzeugung. Und wenn man sich nicht so auskennt, vielleicht ein bisschen desorientiert ist, nicht genau versteht, wie macht man das jetzt, dann fehlt es einem vielleicht auch ein bisschen an dieser Überzeugung. Das kann ich nachvollziehen, aber ich bin genau bei dir und sag mir auch, ja, das kann ja kein Grund, es nicht zu tun. Also es wird ja nicht besser davon, dass wir nichts tun, sondern genau, wir müssen eben agieren. Und ich finde diesen Zustand, ich habe ein Wort gelernt letztes Jahr, das möchte ich unbedingt teilen, das heißt Liminalität. Und Liminalität ist dieser Zustand zwischen dem, was jetzt ist und dem, was in Zukunft ist. Also das, was gewesen ist und das, was in Zukunft kommt. Und diese Situation, in der noch nicht klar ist, was eigentlich genau jetzt passiert, ist sozusagen der liminale Zustand.
Also liminal, die Begrenzung, ja, es ist quasi begrenzt. Was ist da genau begrenzt?
Ist dieser Grenzzustand. Also es ist total klar, dass wenn wir an dem festhängen, was in der Vergangenheit war, wird der Handlungsraum nicht größer. Das ist ja das, was du beschreibst, ne? Bestehende Geschäftsmodelle sind unter ganz viel Druck, bauen ab. Es müssen Standorte geschlossen werden in vielen Branchen. Also der Handlungsraum wird nicht größer. Es ist auch irgendwie klar, dass KI Teil der Zukunft ist. Das ist das, was kommt. Aber es ist eben noch nicht so ganz greifbar. Es ist so ein bisschen wie hinterm Nebelmantel, dass man weiß, oh, das kommt und das müssen wir auch machen. Aber jetzt 1, 2, 3, 4, was sind jetzt die konkreten Schritte, ist viel nicht so klar. Und deswegen sind sie wie in so einem Schwellenzustand. Und da ist es eben nicht immer einfach, für Leute Entscheidungen zu treffen und auch so beherzte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Also bei Investoren würde man sagen, wenn es um Startups geht, da weiß man, ich investiere in 10 Startups, 9 wird sowieso nichts draus, aber das 10. ja, das wird erfolgreich sein. Ist ein völlig anderes Denken als meinetwegen vielleicht bei Familienunternehmern, die ganz anders herangehen an ihre Entscheidungen. Ist das so ein Hemmschuh, dass man quasi eine perfekte Entscheidung treffen will, sehr genau kalkulieren möchte, was wirklich einen voranbringt?
Also ich glaube, das kann man differenziert anschauen, Nikolaus. Ich glaube sozusagen, wenn man sich KI-Anwendungen anschaut, ganz konkret, dann würde ich das mal so grob in 2 Kategorien einordnen. Das eine sind so Effizienzanwendungen, ne, wo wir einen bestehenden Prozess besser machen und dann sagen, wenn man KI da anwendet, dann wird es 30% schneller oder irgendwie sowas. Und dann kann man oft einen sehr genauen Business Case auch kalkulieren. Ne, dann kann man die Investitionsentscheidung etwas besser herunterbrechen. Und dann gibt es diese Fälle, da geht es wirklich um Geschäftsmodelltransformation. Da geht es darum, wie können wir eigentlich ein datengetriebenes Unternehmen werden? Wie können wir Daten in unserem Geschäftsmodell monetarisieren, wiederverwendbar machen und immer wieder darauf zurückgreifen, um bessere Services, um bessere Produkte an unsere Kunden zu geben? Und das sind oft die Teile, wo sich etablierte Unternehmen schwerer tun, da eine genaue Zahl dran zu machen, weil wir dann eben, na, das wissen wir auch, wenn wir uns neue Startups anschauen, dann sind natürlich die Projektionen, die will man erreichen, aber es ist natürlich am Anfang auch noch nicht ganz so greifbar, wieder zurück zu diesem liminalen Zustand. Ne? Es ist noch nicht ganz so handfest wie diese inkrementellen Veränderungen.
Das eine ist ja quasi einfach. Ich will besser werden, schneller, günstiger produzieren und so weiter. Also klar, Effizienz, nachvollziehbar. Hast du mal ein Beispiel, wo KI jetzt wirklich ein gesamtes Geschäftsmodell aushebelt?
Na, wenn wir uns jetzt beispielsweise anschauen, also beispielsweise, wo es Geschäftsmodelle drastisch verändern kann, ist im Bereich, was ist mein total adressierbarer Markt? Also wir sehen sowohl bei Startups, aber auch bei etablierten Unternehmen, dass im Bereich zum Beispiel Lending, also wenn ich jetzt Kredite vergebe, ich habe ja eine gewisse Kostenbasis, auf derer ich Kredite vergebe. Und das lohnt sich eben erst ab einem gewissen Kreditvolumen, weil sonst, ne, der Mitarbeiter und so weiter, das lohnt sich gar nicht, überhaupt nur die Dokumente anzuschauen, wenn dann die Marge auf den Kredit zu gering ist. Jetzt mit KI kann man eben zum Teil die Prozesse so stark automatisieren, dass anstatt von einem Kreditvolumen von, sag mal, 20.000 Euro, das attraktiv ist, auch Kreditvolumen von 200 Euro in den Bereich kommen, wo man aktiv sein kann, wenn man noch Marge drauf macht. Ja, also, und das kann man jetzt analog auch für Sales oder Vertrieb sich anschauen. Wenn man im B2B beispielsweise tätig ist, braucht man halt eine gewisse Account Size, damit sich das irgendwie lohnt. Und damit ist der adressierbare Markt ein gewisser. Mit KI kann ich beispielsweise auch ganz andere Teile adressieren. Also das ist mal so zum Addressable Markt. Ich glaube, ein weiterer Faktor ist, ich denke sozusagen, wir haben lange über Software as a Service gesprochen. Und jetzt gibt's für manche Geschäftsmodelle eben wieder einen Paradigmenwechsel hin zu Service as a Software. Was meine ich damit? Man ist vielleicht im Dienstleistungsbereich, man gibt Unternehmen Beratung im Bereich Compliance zum Beispiel. Ja? Also kann ich jetzt gewisse Themen machen oder nicht? In dem alten Paradigma, also Software as a Service, hätte ich jetzt gesagt, okay, wir bauen irgendwie eine Plattform und wir machen diese Compliance-Schritte irgendwie 10-20% effizienter. Wir bieten einen Workflow an, der Mitarbeiter beim Kunden ein Stück weit schneller macht, durch diese Compliance-Schritte durchzukommen, und wir kombinieren das mit Dienstleistung. In dem neuen Paradigma Service as a Software kann ich jetzt überlegen, eigentlich ist mein Produkt jetzt nicht mehr, ich biete Beratung an oder ich baue vielleicht eine Software-Plattform, in der ich den Workflow ein bisschen steuere, sondern vielleicht biete ich jetzt jedem Unternehmen den Service Chief Compliance Officer an, aber der wird eben nicht von einer Person hundertprozentig übernommen, sondern durch Software. Also ich biete einen Service an in einem Softwarepaket. Und das ändert natürlich das Geschäftsmodell auf eine gewisse Art und Weise, weil ich jetzt nicht vielleicht ein Subscription-Base habe, sondern vielleicht stelle ich das als Teilzeitstelle in Rechnung, ja, weil ich diesen Service natürlich auch mit meinen Experten deliver, aber mit AI eben so komplementiere, dass es eben schneller und von den Unit Economics besser implementierbar ist, um jedem so eine Person anzubieten.
Also mit meinen Worten, ich habe früher eine Software gemietet, meinte eine Compliance-Software. Und jetzt wird der die Software genutzt hat, um die Compliance einzuhalten, ersetzt durch die KI selbst. Und damit hat man plötzlich ein ganz anderes Thema. Und das, oder? Weil man, das heißt ja plötzlich, dass auch Stellen wegfallen, ganz andere Zuschnitte da sind und die Geschäftsmodelle insgesamt sich dann verändern können.
Ja, ich glaube, das kommt immer aufs Geschäftsmodell an. In dem Sinne ist es ja oft so, dass Leute auf Compliance-Dienstleister zugreifen, weil sie eben nicht die Expertise in-house haben, ne, und die sich irgendwie zumieten. Und das heißt einfach, vielleicht muss ich mich dann in Zukunft, wenn ich Kunde bin, nicht mehr drum kümmern, das alles irgendwie so zusammenzunehmen, oder ich kann meine Kosten vielleicht auch reduzieren, kriege aber trotzdem End-to-End-Service. Also habe einfach einen sehr guten Service zu besseren Unit Economics, weil der Provider kann es zu besseren Unit Economics an mich abgeben. Hat aber vielleicht sogar noch eine höhere Marge als vorher. Aber ja, also Nikolas, es können natürlich auch Stellen wegfallen, aber ehrlich gesagt, in Zeiten, in denen wir uns über Fachkräftemangel unterhalten, ist es für ganz viele von unseren Firmen eher sozusagen ein Mittel, um zu überleben, als dass sie sich jetzt gerade Gedanken machen, wen muss ich entlassen?
Ja, wir haben ja auch tausende Unternehmer im Netzwerk von Impuls, und letztens habe ich mit einem Anwalt gesprochen, der meinte, ey Nikolas, es ist so irre, früher kamen die Mandanten zu uns und haben uns gebeten, Verträge aufzusetzen. Ja? Und dann haben wir halt richtig, ne, Stundensätze abgerechnet, wunderbar. Jetzt machen das die Mandanten mit KI selbst, und der Anwalt hat nur die Aufgabe, einmal drüber zu schauen, ob es korrekt ist. Und damit bricht der Umsatz zusammen. Ja, und letztens ein Unternehmer, der meinte, ein Anwalt, Niklas, ich weiß nicht, ob ich auch noch weitermachen soll, weil eigentlich werden wir gerade völlig ersetzt durch KI. Also das ist quasi eine krasse Entwicklung, wo ein ganzer Beruf dann sich die Frage stellen muss, habe ich überhaupt noch eine Zukunft, wenn die KI so reingreift in meine Expertise, die ich über Jahrzehnte weg aufgebaut habe?
Mhm. Und ich glaube, also ich möchte jetzt einfach mal diese Dringlichkeit schon auch irgendwie mal so stehen lassen, wie du sie in den Raum stellst. Ich glaube, ja, die allermeisten Unternehmen in Deutschland sollten sich Gedanken machen, was ist ihr Geschäftsmodell und was ist ihr Geschäftsmodell in 5 Jahren? Bin ich total bei dir. Ich glaube aber auch, um es vielleicht an einer Stelle zu entschärfen, die Modelle, über die wir ja da oft sprechen, ja, das sind diese generativen KI-Modelle, diese großen Sprachmodelle, die jetzt, ne, die man prompten kann, und dann kriegt man irgendwie vielleicht einen Vertragsvorschlag raus. Und die Daten, die da reingeflossen sind, die sind eben nicht perfekt. Also da sind nicht Datenbanken von Anwaltskanzleien reingeflossen, sondern da sind Sachen reingeflossen, die im öffentlichen Raum stehen, die man im Internet finden konnte. Das heißt, es gibt einen Teil, den kann die KI nicht, und den kann sie auch nicht mit einem konkreten Ergebnis verknüpfen. Wenn ich ein spezifisches Problem habe, wenn wir jetzt bei diesem rechtlichen Beispiel bleiben, dann, klar, kann ich mir einen Vorschlag generieren lassen. Dann kann man überlegen, ist das für den Anwalt günstiger, drüber zu schauen? Oder sagt er sich, boah, der ist so schlecht, da muss ich sowieso nochmal von Anfang an anfangen. Aber die KI kann es noch nicht mit einem konkreten Ergebnis verknüpfen. Also eine Kanzlei hat ja eine Expertise, okay, ich habe diesen Vertrag so aufgesetzt, dann hat die Gegenseite nochmal Vorschläge gemacht. Schlussendlich wurde dieser unterschrieben. Und 3 Jahre später war der dann auch rechtssicher im Fall von einem Konflikt. Oder man kauft ja bei einem Anwalt diese gesamte Erfahrung ein, so, ich habe das schon 7-mal gemacht, die letzten 10 Jahre, da. Und man will ja, dass das Outcome ganz am Ende, was ja jetzt nicht unbedingt nur die Unterschrift ist, dass das dann auch stimmt, ja, dass es einem diese Rechtssicherheit gibt. Und das ist momentan in diesen KI-Modellen noch nicht abgebildet. Und dafür werden wir auch, also meiner Meinung nach, lange Experten brauchen und auch immer wieder, um neues Wissen zu generieren und neue Kreativität-Ideen, brauche ich diese Expertise auch.
Also werden quasi KI-Steuerer, die KI steuern. Die Anwaltskanzleien haben ihre eigenen KI-Datenbanken, die werden gesteuert. Und das ist dann quasi die Leistung.
Zum Beispiel, klar. Also ja, ich glaube ganz eindeutig, wenn man als, egal welche Firma, jetzt nicht KI in das Geschäftsmodell einbaut, dann ist man in 5 oder 10 Jahren weg vom Fenster. Also das ist auch meine feste Überzeugung. Ganz klar. Also es wird ja keine Firma von KI direkt übersetzt, sondern es wird ja jede Firma ersetzt von anderen Firmen, die halt KI effektiv einsetzen, um ihr Geschäftsmodell und ihr Service-Level und all diese Sachen zu verbessern bei Kunden.
Nochmal zurück zu der Frage, warum eigentlich diese Skepsis immer noch so groß ist. Meine Hypothese wäre ja, mal gucken, ob du das auch bestätigst, es ist eine so extreme Schnelligkeit, die gerade da zu sehen ist. Und es werden Dinge ersetzt, was man sich niemals hat vorstellen können, dass einen das innerlich kränkt. Und man einfach das gar nicht an dich herankommen lassen will. Ne? Also früher gab es Fließbands, es wurde immer schneller, effizienter, also in allen Bereichen. Aber jetzt wird mein Denken, meine Kreativität, meine Konzepte, all das wird angegriffen. Und das ist für viele, glaube ich, vielleicht auch zu viel gerade.
Ja, also ich glaube generell ist es ja, es gibt ja auch diese Debatte um generelle künstliche Intelligenz und wann erreichen wir supermenschliche, übermenschliche künstliche Intelligenz. Und da gibt es, glaube ich, schon so Identitätskrisen, die das lostreten kann. Ich halte das alles, diese Debatte spezifisch halte ich ein bisschen für überzogen, aber ich glaube, das sind oft die Ängste und das, was bei Leuten im Kopf rumschwirrt, wenn sie vielleicht innere Barrieren aufbauen. Am Ende sind diese Maschinen ja sehr gut bei gewissen Aufgaben, ne? Und man kann die abgeben. Ehrlich gesagt, ich freue mich auch bei manchen Tätigkeiten, dass ich die nicht mehr machen muss. Und manche kann eben KI gut im Vier-Augen-Prinzip oder ne, komplementieren oder dann gänzlich ersetzen. Das schon. Und ja, das kommt wieder zurück auch zu diesem Zustand in der Ambiguität. Ja, also wie stellen wir sicher, dass wir relevant bleiben? Weil das ist ja am Ende als Mensch die Frage, die wir uns stellen. Bin ich morgen noch relevant für meine Firma oder ersetzen sie mich mit KI? Und da kann ich nur sagen, da ist die Antwort nicht, sich nicht damit zu beschäftigen. Davon wird es auf keinen Fall besser. Also nichts tun ist, glaube ich, das am ehesten das Rezept, irrelevant zu werden. Ja, sondern es geht darum zu verstehen, wie kann ich diese Technologien effektiv nutzen, um meinen Job besser zu machen. Ja, als Individuum und als Unternehmen in den gesamten Prozessen.
Die Frage ist, was bedeutet das für die Gesellschaft? Der Economist hat jetzt gerade eine große Studie veröffentlicht im Bereich Unternehmertum, Wissenschaft, Finance, wo rauskam, die Kluft wird immer größer zwischen denen, die wirklich da tief reingehen und echt profitieren und dann vielen, die aber auch zurückgelassen werden.
Ja, und das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe. Also darum mache ich mir auch Gedanken, wie können wir sicherstellen, dass die Verteilung von den Leuten, die von den Technologien profitieren, dass die möglichst gut ist in der Gesellschaft. Das ist ja am Ende die Frage, die wir uns gesellschaftlich stellen müssen. Und ich glaube, dafür ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und Kompetenzen entwickeln auf dem Thema. Vor 2 Wochen saß ich mit Sam Altman auf dem Panel und an der TU Berlin. Und da haben uns die Studierenden auch gefragt, was sind eigentlich Skills? Was sollen wir heute studieren? Ja. Und ein ganz klares Thema ist Anpassungsfähigkeit. Also dieses Ambiguität ein Stück weit umarmen und auch darauf zu setzen, wir sind Menschen, wir sind intelligent, wir können uns anpassen, wenn wir das denn wollen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, diese Tools zu beherrschen. Dafür muss man sich mit ihnen auseinandersetzen und sie auch nutzen. Wenn man nur sagt, nee, will ich nichts mehr zu tun haben, wird es davon nicht besser, weil nur so kann man die dann am Ende auch wirklich bedienen und auch Ideen damit entwickeln, wie man im Unternehmen damit weiterkommt. Und dann gibt es immer wieder so spezialisierte Themen. Also wir haben ja auch einen Investmentfonds und investieren immer wieder neue Themen. Und es gibt eben so spitze Industrie-Cases. Ja, also da kommt es eben meiner Meinung nach darauf an, auch die Brücke zu bauen zwischen dieser technologischen Kraft, und ne, die man so haben kann, aber auch dieser tiefen Industrieexpertise. Weil nur wenn man diese Brücke bauen kann, findet man auch tolle Anwendungen. Und das ist auch da, wo die Technologie momentan jetzt noch stecken bleibt, weil wir sitzen in Deutschland auf riesigen Schätzen, was Prozesswissen angeht, was Datenschätze angeht, aus diesen ganzen Weltmarktführerindustrien. Und wenn wir uns nicht öffnen dafür, das zu verknüpfen mit KI, dann gehen ganz schön viele Geschäftsmodelle auch an uns vorbei. Und das ist ein wichtiger Skill, den eben auch zu entwickeln. Es muss ja nicht jeder programmieren können.
Und haben die Studenten, wenn du Sam Altman, der Kopf hinter OpenAI, ChatGPT, wurde gefragt, was wollen wir studieren? Was war die Antwort? Ich meine, klar, Ambiguität, das uneindeutig umarmen, aber mit welchem Fach? Die Studenten vermutlich wollten ja auch irgendwas, ein Studienfach sich entscheiden.
Ja, aber ich glaube, darauf kommt es wahrscheinlich gar nicht so an. Also beispielsweise, ne, TU, natürlich fragen sich viele, muss ich noch Software Engineering können? Und die Antwort von ihm ist ja. Die Tätigkeit wird sich einfach verlagern im Job. Es ist wichtig, die Architektur zu beherrschen und zu verstehen, wie Dinge passieren, auch wenn ich dann in Zukunft nicht mehr jeden Schritt selber ausführen muss als Coder. Aber um gute Systeme zu architekten und auch die KI immer wieder zu kontrollieren, braucht es immer noch und wird es auch brauchen in Zukunft den gesunden Menschenverstand und Experten, die das überblicken. Und ja, genau. Also vielleicht ein bisschen weniger Fleißarbeit im Selbercoden, aber diese Architekturen und Mechanismen gut zu verstehen.
Das sind jetzt Karrieren von Studierenden, aber wenn ich jetzt Mittelständler bin, ich habe mal 50 Mitarbeiter, denke, okay, ja, ich müsste jetzt doch mal anfangen. Ich habe jetzt diesen Podcast gehört letztens, ne? Also irgendwie muss ich mal anfangen. Was würdest du sagen, Nicole, was wären die ersten Schritte? Womit fange ich an?
Also ich glaube, das Erste ist mal, ne, wenn ich jetzt so Geschäftsführer bin oder im Leadership von so einem Unternehmen, ich muss mir einen Plan zurechtlegen. Ganz viele Unternehmen haben noch keinen Plan, was sie machen wollen und haben sich noch gar nicht damit beschäftigt, was sind überhaupt die Dinge, die sie tun können. Also man braucht auf irgendeinem Level eine Strategie und die muss irgendwo ansetzen. Was sind so meine Daten? Was sind Mitarbeiter? Was ist da das Maturitätslevel zum Beispiel von meinem Unternehmen?
Also der Reifegrad.
Genau, also eine Strategie und ein Reifegrad, ne? Also mal zu überlegen, wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin? Das zweite wichtige Thema.
Ganz kurz, das erste kriegst du woher? Durch die KI, ne?
Durch die KI, nein.
Du fragst die KI.
Also du fragst? Nein, also zum Beispiel haben wir bei Merantis Momentum, wir haben AI Canvas, da kann man Sachen nachlesen. Wir als Dienstleister, es gibt aber auch andere Dienstleister, die es anbieten, gehen auch mit Unternehmen systematisch da durch. Wie kann man feststellen, wo steht man gerade reifegradtechnisch und was sind wichtige Lücken, die man schließen sollte, wenn man datengetriebene und KI-getriebene Geschäftsmodelle aufbauen will oder Projekte implementieren will. Also da gibt's viel Hilfe. Deswegen ist das Thema Vernetzung und nicht zu zivilisiert denken und denkt, man kann alles so im stillen Kämmerlein selber lösen, total wichtig. Also gerne mich kontaktieren, kann ich gerne ein paar Sachen teilen und helfen. Aber das ist der erste Schritt. Ja, und man kann ja sich auch mal solche Frameworks aneignen, kann man ein bisschen googeln. Gibt es auch Sachen da draußen?
Das war von mir irgendwie ernst gemeint, ne? Die KI ist extrem gut darin, die Strategie sozusagen Sparringspartner zu sein, ne? Also wenn man quasi der KI die Rolle weißt, du bist jetzt mal Strategieberater, ne? Dann kannst du extrem gut mit denen ins Gespräch gehen und er kann genau auch deine Schwachstellen mit dir erarbeiten.
Genau. Manchmal braucht man noch Experten, also bin ich total einverstanden. Manchmal ist halt die Frage, wenn man so in dieser Größe Unternehmen ist, worauf sind jetzt die verschiedenen Spezialisten in meinem Unternehmen, dass man auch sozusagen die Daten sauber ins System spielt, ne? Also wie sieht meine IT-Landschaft aus, wie ist meine Datenqualität und so weiter, das will man vielleicht jetzt nicht alles direkt in ChatGPT reinwerfen. Kann man natürlich immer. Aber dann ist es halt da draußen im Internet und bei ChatGPT drin. Dafür ist dann oft Experten dann hilfreich. Also.
Oh, das ist Schritt eins, ne? Die Strategie. Was wäre der Schritt zwei dann?
Ganz wichtig ist, weil wir ja dieses Thema Kultur auch besprochen haben, ist auch ins Doing zu kommen. Also als Leadership klar zu adressieren, wir wollen das machen. Wir wollen das machen aus diesen Gründen. Also ich sag mal, bei Mitarbeitern auch diese Ängste im Kopf vielleicht auch nehmen. Nicht, weil wir Stellen abbauen wollen, sondern im Gegenteil, weil wir Fachkräftemängel haben, weil wir diese Prozesse in 5 Jahren nicht mehr abbilden können mit den Leuten, die in Rente gehen. Soweit ist bei ganz vielen Firmen Thema. Also klare Zielsetzung und auch diese Angst zu nehmen und auch klar zu suggerieren, das wird nicht gleich beim allerersten Mal sitzen. Wir werden wahrscheinlich lernen als Organisation. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Fehler machen. Aber das ist okay, weil wir müssen da hinkommen, wir müssen das zusammen als Organisation lernen. Das ist eine Kommunikationsaufgabe. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr touchy-feely, ist aber super wichtig, damit Mitarbeiter auch das Gefühl haben, sie können Sachen ausprobieren. Und da will man ja hinkommen als Mitarbeiter, als Firma. Und der nächste Schritt, sag ich mal, Schritt 3, ist sicherlich auch Enablement von Leuten. Also schauen, wie kann man das Talent in der Firma dahin entwickeln, dass sich die Leute mit KI beschäftigen, bei solchen Projekten mitarbeiten können und so weiter. Das hängt auch immer davon ab, ne? Wie muss ich jetzt genau mit einer Applikation interagieren? Also es muss ja nicht jeder dasselbe Level haben, aber es müssen sicherlich alle mal davon gehört haben und verstehen, was heißt das jetzt für mich am Arbeitsplatz? Und das ist oft parallelisiert mit konkrete Projekte anzustoßen, die man selbst entwickelt, also wo man sozusagen aus dieser Strategie, die man hat, sich überlegt, okay, was heißt das jetzt konkret in Anwendungsfällen und in Workstreams? Heißt das jetzt, okay, wir bauen jetzt einen Automatisierungsalgorithmus für Sales oder so? Dann muss man sich ja überlegen, kaufe ich das ein, gibt es das als Software, entwickeln wir das selber als Team, arbeiten wir da mit einem Implementierungsunternehmen zusammen? Da muss man damit anfangen. Also irgendwann muss man sich die Hände schmutzig machen und da reingehen. Und das ist oft der Punkt auch bisschen vorgelagert oder bisschen nachgelagert, wo diese Mitarbeiter-Enablement-Programme oft anfangen, weil es entweder darum geht, die Ideen zu entwickeln und die Skills, dass man es selber machen kann, oder darum geht, dass Mitarbeiter verstehen, was da passiert, selbst Ideen reinbringen können. Man will ja Interaktion. Also die meisten Leute, die ich kenne, wollen, dass ihre Mitarbeiter dann da mitdenken können. Deswegen ist man ja zu 50 so nicht alleine.
Also gar nicht so einfach, ne? Weil du hast am Anfang gesagt, die Deutschen wollen perfekt sein, Ingenieure, die wollen wissen, was mal rauskommt. Ne? Und jetzt ist der Plan, dass wir es nicht wissen können. Aber wir fangen an, ne? Also es ist quasi ein bisschen schwierig, aber dann ist ja quasi auch der Mut des Unternehmens zu sagen, ich nehme jetzt Geld in die Hand, weil wir müssen jetzt experimentieren und nur durch die Ergebnisse der Experimente werden wir wahrscheinlich Erkenntnisse haben, die uns auch helfen werden.
Mhm. Man muss dazu sagen, ich will jetzt nicht alle komplett kirre machen. Oft machen wir das auch so mit Unternehmen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. Wir fangen an mit den Use Cases, die Wert stiften und die wir sehr gut replizieren können, damit auch ein Vertrauen entsteht. Also sowohl bei der Geschäftsleitung, um dann noch mutiger zu werden beim nächsten Investment, aber auch bei den Mitarbeitern, dass sie sehen, ah cool, und jetzt klicke ich immer weiter. Ich benutze die jetzt seit 2 Wochen. Die wird auch immer besser. Die versteht irgendwie auch, wenn ich Sachen nicht mag, die sie vorschlägt, die ab und lernt selbst. Also da merken wir, dass das auch dann extrem motivierend sein kann für Mitarbeiter, wenn sie das spüren. Und dann kann man sich an diese bisschen größeren Themen auch ranwagen. Ne? Also so, das kann man schon so Step by Step machen. Aber ich will ganz deutlich sagen, jetzt nicht die nächsten 5 Jahre mit den kleinen Schritten verbringen und dann die großen Themen verpassen. Also ist schon okay, das ein bisschen zu sequenzieren, aber dann bitte die großen Themen nicht aus den Augen verlieren.
Es ist immer so in so Teams, dass es gibt ein paar, die haben richtig Lust da, die machen auch privat ganz, ganz viel. Andere sind sehr zurückhaltend. Was habt ihr für Erfahrung gemacht, wie man am besten damit umgeht, mit diesen unterschiedlichen Levels in einem Unternehmen?
Das ist normal. Ich glaube, das ist in jedem Unternehmen so. Es gibt halt Leute, die sagen, lass mich in Ruhe damit. Also was wir oft auch machen, ist, wir sagen, lass uns anfangen mit den Leuten, die motiviert sind, weil die haben Lust, Projekte anzustoßen, die wollen diese leiten, die wollen Ownership auf diesen Themen haben, die wollen da auch Karrierepfade sehen und sind interessiert und knüpfen auch ihre Karriere an dann erfolgreiche Applikationen. Und dann ist es eben wichtig, die Leute, die so in der Mitte sind, die so sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht motiviert, das zu bauen, klar zu sagen, okay, jetzt haben wir diese Applikation oder diese Anwendung, das heißt konkret das, so benutzt ihr auch diese Tools effektiv, damit ihr diese Produktivitäts-irgendwie Sprünge machen könnt. Ne? Also das ist sozusagen dann so Folge. Und dann gibt's Leute, die wollen das gar nicht. Und da muss man, lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ich würde mich als Unternehmen auf die Leute fokussieren, die mitmachen wollen und das gut finden. Manche Sachen kann man vorgeben, da müssen Leute neue Prozesse machen. Und bei manchen geht das nicht, muss man sich als Arbeitgeber überlegen.
Ich kenne viele Familienunternehmen und Mittelständler, die sehr verschlossen sind, die irgendwie alles mit sich selbst ausmachen. Ist das nicht gefährlich in diesen Zeiten, wo so viel technologische Entwicklungen einfach jetzt gerade stattfinden? Braucht man nicht eine größere Offenheit, eine Vernetzung, damit Unternehmen nicht abgehängt werden?
Unbedingt braucht man die. Also, und das ist auch sozusagen wie wir Merantix aufgebaut haben. Ja, wir haben sozusagen einmal den Fonds, wir investieren, dann haben wir das Implementierungsgeschäft, wo wir Firmen helfen. Und dann haben wir den Campus hier in Berlin und eine ganze Ökosystemorganisation, wo wir nur für Vernetzung sorgen. Also bei uns in Berlin auf der Fläche sitzen 100 Unternehmen nebeneinander. Das sind Mittelständler, das sind große Corporates, das sind Startups, das sind Forscher, das sind Investoren und kommen zusammen. Und genau das ist der Zweck, dass man zusammenkommt um ein Thema und sich gegenseitig befruchtet. Und das ist in Implementierungspartnerschaften der Fall und so weiter. Jetzt sind wir sogar in London mit einem zweiten Standort seit letzter Woche und spannen dieses Netz weiter. Ja, also und das ist total essentiell. Jetzt also gerne mal den Merantix AI Campus anschauen. Ansonsten aber gibt es in ganz vielen Städten mittlerweile Hubs, die eben auch für so eine Vernetzung sorgen, mal an Veranstaltungen gehen, Leute kennenlernen, interagieren, mal reinhören, wenn man nicht direkt beim Konkurrenten nachfragen will, vielleicht bei fachfremden Unternehmen, wie die damit umgehen. Na, also es gibt ja genug Organisationen, wo man sich austauschen kann unter Mittelständlern und auch mal fragen kann, wie machen das andere. Aber ja, wer es alleine probiert, ist zum Scheitern verurteilt, ist meine ganz klare Meinung.
Ist ja so ein bisschen so der Silicon Valley-Mythos, ne? Man geht zusammen Kaffee trinken, man vernetzt sich, man ist da zusammen auf einen nah auch beieinander. Also wenn ihr so einen Campus da schafft oder auch, das gibt es ja in vielen Städten, dann ist es so ein erster Schritt. Alleine hast du keine Chance, vernetzt dich, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Ne? Also quasi diese Offenheit.
Ja, und zum Lernen. Also wie lernen wir denn? Wir lernen ja oft von anderen Menschen. Also das fängt von Kindheit an und das geht, jetzt haben wir natürlich auch KI, von der wir lernen können. Aber auch, ja, zum Lernen, zum Sparen, auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu tun.
Es gibt 2 Schulen, die einen wollen Lust machen, die anderen wollen Angst machen. Was glaubst du, ist der bessere Weg, damit die Leute wirklich in Richtung KI gehen und nicht diese Chancen verpassen?
Immer Lust machen. Ich glaube nicht so an dieses Fearmongering, wie man das nennt. Also so Leute zu irgendwie zum Jagen zu tragen, durch hinten mit der Peitsche und sonst ist alles ganz schrecklich. Ich glaube, es gibt so viele Themen, da können wir uns so drauf freuen, ja. Also, wie können wir Dienstleistungen noch mehr personalisieren? Wie können wir Bildung, Gesundheitswesen noch mehr personalisieren? Bei ja begrenzten, auch finanziellen Ressourcen, die wir haben, noch bessere Ergebnisse rausholen. Da ist KI auf jeden Fall Teil der Lösung. Und das, also mir macht das total viel Lust. Und im Übrigen, das wollte ich noch anschließen, die Leute, die Lust haben, also nicht, dass sie jetzt denken, das sind hier nur so Millennials oder Gen Zer, das sind auch ganz oft, wenn nach ersten Berührungspunkten, Leute, die schon ganz lange im Unternehmen sind. Also würde ich sagen, ist nicht unbedingt eine Altersselektion notwendigerweise das Kriterium. Also nicht davor zurückschauen, wenn man denkt, oh, jetzt habe ich hier, die Belegschaft ist vielleicht schon ein bisschen älter. Das muss nicht so sein. Also haben wir gute Erfahrungen auch mitgemacht.
Und das Spannende, Nicole, ist ja vielleicht auch, dass, was Kapital angeht, man jetzt auch Dinge machen kann, die vor noch ein paar Jahren extrem teuer gewesen wäre. Und deswegen eigentlich vielleicht jetzt erst recht die Zeit wäre, wirklich da reinzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das sehen wir, dass also man kann sich das so vorstellen, dass ja auch diese großen Sprachmodelle und es gibt immer mehr von diesen Grundlagenmodellen, nicht nur auf Sprache, sondern auch auf Bildern, tabularen Daten und anderen Daten, die relevant sind, auch für die Sektoren bei uns in Deutschland. Dass die jetzt schon mal, also die können schon mal, ich sage jetzt mal Deutsch und die können vielleicht sogar schon mal Juristendeutsch und die können, haben vielleicht sogar schon alle Gesetze in einem gewissen Teilbereich gelesen. Das heißt, das alles muss ich als Unternehmen nicht mehr dem Algorithmus beibringen auf meine Rechnung und auf meine Zeit, sondern ich kann da ansetzen, wo mein Unternehmen wirklich ganz spezifische Kompetenzen hat und spezifisches Know-how und kann sozusagen da Modelle feintunen. Ich glaube, das ist eine ganz große Gelegenheit, die eigentlich die Barriere jetzt auch gerade für mittelständische Unternehmen, die nicht immer diese dicke Kapitaldecke haben, wie große börsennotierte Konzerne, auch den Einstieg zu schaffen und diese Anwendung zu bauen.
Vielen Dank, Nicole, für deine Zeit und den Einblick in deine Arbeit. Danke sehr.
Dankeschön, Nikolaus.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.